Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne auf den 3. Juni aufmerksam machen, ein ganz besonderes Datum. Ich habe ja ein erstes Buch geschrieben, Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer. Und offensichtlich hat dieses Thema einen Nerv getroffen, das Buch hat sich wunderbar verkauft. Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren gab es 3 Auflagen, also alle 7 Monate eine neue Auflage. Es sind insgesamt 8000 Bücher gedruckt worden und der Großteil davon verkauft. Da bin ich ungeheuer dankbar. Ich freue mich, dass das so einen Nerv getroffen hat. Und ich habe jetzt ein zweites Buch geschrieben, das hat den Titel Wenn der Glaube keine Kraft hat, ein Aufbauhelfer. Und in diesem Buch, das ist eine Art Fortsetzung des ersten Teiles, da habe ich im ersten Teil nochmal ganz spannende Themen zum Thema progressiv Glauben, progressive Theologie, da geht es nochmal ums Bibelverständnis, um das Thema Kreuzverstehen, ums Thema Evangelium, ums Thema Schöpfungstheologie und im zweiten Teil geht es dann mehr darum, was heißt es jetzt geisterfüllt zu leben, was heißt es mit neuer Kraft, mit neuer Leidenschaft zu leben. In dem Buch geht es also um eine Mischung aus progressiv Glauben und geisterfüllt Leben und das Buch ist im Druck und wird am 3. Juni im Buchhandel erscheinen. Ab Mai kann man es bei mir vorbestellen, auch auf meiner Webseite. Und insofern freue ich mich, wenn ihr da mal reinschaut unter martinbenz.net. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Heute wieder mit einer etwas längeren Folge. Ich durfte vor einigen Wochen die Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz kennenlernen und ich habe sie angesprochen, ob wir nicht zusammen einen Movecast machen wollen, wo sie uns ein wenig hineinnimmt in dieses ganze Thema Zeitgeist und was das mit uns als Christen zu tun hat und wie sie überhaupt zu dem ganzen Thema kam. Insofern viel Vergnügen in der nächsten Stunde mit Kirstine Fratz. Also herzlich willkommen, Kirstine Fratz, zu dieser Ausgabe von Movecast. Ich finde es ganz klasse, dass du dich bereit erklärt hast, hier dabei zu sein. Und die einen kennen dich vielleicht schon, die anderen kennen dich nicht. Deswegen würdest du uns ein paar Worte zu dir persönlich sagen. Wer bist du denn? Woher kommst du? Und wie sieht dein Leben so aus?
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, ich lebe in Hamburg, wo ich auch geboren bin. Und ich lebe hier mit meiner Familie. Und wenn du fragst, was denn persönlich zu mir? Weil normalerweise bin ich es gewohnt, dass ich dann immer gleich in die berufliche Beschreibung hineinspringe.
Was, wenn du sagst, ich lebe hier mit meiner Familie, was muss man sich darunter vorstellen?
Also ich lebe hier mit meiner Tochter und ich habe eine Wahltochter aus Albanien, die seit 10 Jahren bei mir lebt. Und ich lebe mit dem Vater meiner Tochter in einer sogenannten Elterngemeinschaft. Wir sind getrennt, aber wir leben als Elterngemeinschaft sehr eng zusammen. Auch jetzt schon seit über 10 Jahren, was ein wunderbar harmonisches, unterstützendes Familienbild abgibt. Meine Mutter wohnt eine Straße weiter von mir, die jetzt in ein Alter kommt, wo sie auch mehr Unterstützung braucht. Mhm. Und ich habe sehr langjährige Freunde, wo ich auch das Glück habe, die wohnen um die Ecke. Mein Bruder lebt auch in Hamburg. Also ich wohne eigentlich in einer Art Clan-Struktur, die sehr, sehr unterstützend, liebevoll, bedürfnisorientiert. Und so kriegen wir eigentlich immer alles gemeinsam sehr gut hin.
Okay, sehr gut. Dann haben wir so ein bisschen eine Vorstellung, was für ein Mensch das ist. Also so ein bisschen zumindest, was für ein Umfeld du bist. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, das Buch vom Zeitgeist und wie er uns vorantreibt. Und ich glaube, für das Buch bist du vor allem bekannt. Und es haben nicht alle das Buch gelesen. Könntest du so kurz, wie das möglich ist, sagen, um was es im Wesentlichen in diesem Buch geht? So eine Art Teaser.
Also in dem Buch geht es hauptsächlich darum, wie man es von der Trendforschung in die Zeitgeistforschung schafft. Ich bin von meinem Ursprung Kulturwissenschaftlerin. Ich habe ganz klassisch Ethnologie und Anthropologie gelernt und bin nach dem Studium in die Trendforschung gegangen und habe viele Jahre sämtliche Verkaufsversprechen recherchiert und die auf die ganzen Produkte draufgeschrieben, die alle in ihrem täglichen Bedarf und täglichen Gebrauch haben. Mhm. Und irgendwann, wie alle Menschen wahrscheinlich irgendwann in ihrem Leben, habe ich mir so die Sinnfrage gestellt und habe gedacht, der gesellschaftliche Wandel, der kann ja nicht nur für Verkaufsversprechen gut sein. und habe mal geguckt, ob es da nicht eine tiefere Weisheit in dem Thema gibt und ob es ein größeres Prinzip gibt, was das alles zusammenhält. Und bin auf das Thema Zeitgeist gekommen. Und Zeitgeist hat eben keine eigene Forschung richtig bislang gehabt. Der Begriff wurde immer wieder beforscht in den letzten 350 Jahren, hat sich aber akademisch dann nicht durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Und ich wollte das ändern und habe gemerkt, dass der Zeitgeist nach universellen Prinzipien abläuft, die sehr, sehr stark an menschlichen Bedürfnissen sich entlanghangeln und dass man ihn mit anthropologischen Werkzeugen unglaublich gut erforschen kann. Und dieses Buch beschreibt eigentlich meine Reise von weg hin, sich Trends anzupassen, hin zu kulturelle Evolution zu fördern.
Okay, da gehst du schon ein bisschen in die Motivation rein. Das würde mich auch interessieren. Wozu hast du das Buch geschrieben? Was war deine Hoffnung? Was soll dieses Buch bewirken oder auslösen?
Also vor allen Dingen soll es bewegen, dass Zeitgeist wirklich ein toller Gegenwarts- und Zukunftspartner ist. Der Begriff Zeitgeist ist in vielen Teilen der Gesellschaft, sowohl in konservativen, christlichen, aber auch in säkularen Gebieten negativ besetzt. Er ist so der Platzhalter für alles, was man persönlich an der Gesellschaft und der Zeit gerade doof findet. Mhm. Es gibt einen schönen Begriff, der auch vor mehreren hundert Jahren geprägt worden ist. Das ist die Zeitklage. Und der Zeitgeist ist sozusagen immer der Sündenbock für die sogenannte Zeitklage. Es ist immer diese Momentaufnahme, dass irgendwie mal was war und nicht mehr ist. Oder es Abweichungen gibt von dem, was man denkt, was richtig ist. Und das darf dann nach Lust und Laune verurteilt werden. Und ich wollte eben das ändern. Und ich wollte sagen, dass wenn wir versuchen, in der Zeitgeistbewegung mehr zu verstehen, was die Motivation ist, dass wir diese Änderung haben wollen, dann haben wir eigentlich viel mehr Möglichkeiten zu gestalten, als wenn wir uns die ganze Zeit im Bewerten und im Verurteilen aufhalten. Und Zeitgeist hat nun mal eine wahnsinnig transformative und gestalterische Kraft auf Gesellschaft. Also warum sich nicht damit auskennen? Weil es passiert ja sowieso, als sich auf die Position zurückzuziehen und zu sagen, ist alles ganz schlimm und der Untergang naht. Mhm.
Da kommen wir gleich noch dazu, auch diese, was Zeitgeist eigentlich ist. Mir ist nur aufgefallen, dein Buch ist im Fontis Verlag erschienen. Das ist ja eigentlich ein christlicher Verlag. Und mich hat dann gewundert, wie kommt es, dass dein Buch in einem christlichen Verlag erscheint? Vor allem, weil es tatsächlich so ist, dass ich ganz viele christliche Kreise und Milieus kenne, die, wie du es angesprochen hast, Zeitgeist ganz negativ bewerten. Das Wertlosere, das Bequemere, das Inkonsequentere, der breite Weg, das ist der Zeitgeist. Das ist so der Verrat an biblischen Werten, an christlichen Werten. Das ist Zeitgeist, wie du es gerade gesagt hast, das ist so der Platzhalter für alles Negative, für alles Schlimme, wo man denkt, die Welt entwickelt sich hin und uns gehen dann ganz viele wichtige Werte und Haltungen verloren. Jetzt tut aber ein christlicher Verlag dein Buch veröffentlichen. Was denkst du dazu, auch zu diesen christlichen Negativhaltungen?
Also ich denke, dass der Fontis Verlag mit dem, also erstmal hatte ich einen Fürsprecher beim Fontis Verlag, der gesagt hat, ist das nicht ein Thema, mit dem wir uns mal beschäftigen müssen. Also ich hatte, als das Buch erschienen ist, hatte ich sehr viel mit Kirche zu tun. Das war da gerade sehr präsent. Ich habe auch viel mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet, was für mich in weiten Teilen wirklich eine wertvolle Erfahrung auch war, weil die Katholiken mir sehr viel über Geist beigebracht haben. Die Industrie interessiert sich nicht so sehr für Geist, die interessiert sich für die Zeit. Und durch die Arbeit vor allen Dingen mit katholischen Gelehrten, die ja wirklich noch Universalgelehrte sind, habe ich sehr viel über den Begriff von Geist im Zeitgeist auch gelernt. Und dann somit war die Zeit, wo der Fontis Verlag das mit mir gemacht hat, da war ich sehr stark in diesem Bereich involviert und habe mich in diesem Bereich eben auch sehr stark mit meiner Forschung entwickelt. Und ich denke, dass der Fontis Verlag sich überlegt hat, wir müssen uns diesem Thema eben auch mal nähern. Es nützt ja nichts, wenn der Begriff starr für die Verurteilung genutzt wird. Vielleicht steckt da ja was drin.
Ja.
Dann haben sie das mit mir gewagt, sozusagen.
Und ich finde auch spannend, ich selber zähle mich ja eher zu den progressiven oder postevangelikalen Christen. Und vielleicht wirst du auch deswegen, jetzt warst du bei RefLab dabei zum Beispiel mit Andy Loos und jetzt bist du hier bei Movecast. Ich habe den Eindruck, dass die Progressiven schon eine ganze Weile den Verdacht hegen, dass der Zeitgeist eben doch nicht so böse ist, sondern auf manches aufmerksam macht, wo man eben selber gemerkt hat, so geht das nicht mehr oder so kommen wir nicht weiter. Da ist irgendwie eine, der Zeitgeist zeigt irgendwie Bruchlinien auf, die es irgendwie gibt in der Gesellschaft und die dann schnell tabuisiert werden oder eben als negative Entwicklung dargestellt wird. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was ist denn dann Zeitgeist, wenn es nicht einfach nur dieses Negative und ist der Verlust von Werten und so?
So, mein Menschenbild, was ich mir erarbeitet habe in meiner Forschung als Grundlage für die Zeitgeistdynamik, weicht natürlich von fundamentalen, institutionellen Ideen ein bisschen ab. Ich fange mal anders an. Ich habe in meiner, also die Idee eigentlich, Zeitgeistforscherin zu werden, die schwelt bei mir eigentlich schon seit der Kindheit, nur dass ich das natürlich da noch überhaupt nicht formulieren und begriffen habe. Aber ich war immer sehr misstrauisch gegenüber Erwachsenen, die mir erzählt haben, wie es zu sein hat, wie es sein sollte, wie man sich zu verhalten hat und dann zu sehen, dass sie hinter verschlossenen Türen das Gegenteil machen. Und diese Erfahrung macht man fast mit allen Menschen, die eine dogmatische Haltung haben, weil eine dogmatische Haltung ist halt eine gewisse Enge an Selbsterfahrung und an Lebenserfahrung und die muss konsumiert werden, kompensiert werden. Und somit habe ich in meiner Kindheit und Jugend war ich sehr oft Zeugin von diesem Konflikt, dem System zu gehorchen und diesem Gehorsam aber zu kompensieren. Und das habe ich nicht zusammengekriegt.
Und was heißt kompensieren?
Kompensieren in Form, dass die dann Affären hatten, Substanzmissbrauch hatten, ihre Kinder geschlagen, sich gegenseitig geschlagen. Also es war überhaupt keine heile, runde, in sich funktionierende Welt, sondern im Prinzip war da sehr viel Schmerz und Leid involviert, um dieses Lebensdogma aufrechtzuerhalten. Und das hat mich schon sehr, sehr früh misstrauisch gemacht.
Ja, also ein bisschen außen hui, innen pfui, so ein bisschen. Ja, genau. Also letztlich, Jesus redet ja von ihr Heuchler, wo also außen was darstellen, dem systemkonform, aber innerlich sind sie voller Totengebeine. Also sprich, da ist irgendwie was ganz Kaputtes.
Genau, und dass sie, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ich bin von meinem, wie ich groß geworden bin oder wie man erzogen, oder ob erzogen ist so ein schwieriges Wort, weil das ist dieses Erziehen, ne? Mhm. Also sagen wir mal, wie ich geprägt worden bin. Ich komme aus einem wahnsinnig liberalen Elternhaus und ich bin kirchenfern erzogen worden, also explizit kirchenfern erzogen worden. Weil meine Mutter kommt aus Dänemark und sie wollte nicht, dass ich mich mit dem weiblichen Ideal der christlichen Kirche identifiziere, dass ich da meine eigene Identitätsprozesse mache.
Ja.
Was bei Skandinavierinnen nicht ungewöhnlich ist. Also das somit habe ich von meiner Herkunft her habe ich sehr wenig Dogmas mitbekommen und somit konnte ich relativ neugierig durch die Gegend hüpfen. Also ich konnte sehr früh mich dem Staunen hingeben als dem Bewerten. Das hat bei mir auch sehr, sehr früh angefangen. Und es führte eben auch dazu, dass ich wahnsinnig neugierig war aus Ländern, aus anderen Kulturkreisen, weil ich mir gedacht habe, wie machen die das eigentlich? Hier machen die das so und dann versuchen sie das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, indem sie sich gegenseitig fertig machen. Aber wie machen sie es denn in den anderen Ländern? Und da machen sie es anders, aber letztendlich kann das dann in dieselbe Ecke gehen. Und dann habe ich Kulturwissenschaften studiert und habe halt dann erfahren, dass Menschen in der Gegenwart sich die unterschiedlichsten Ideen und Konzepte überlegen, wie Zusammenleben gelingen kann. Und dass, wenn man noch die ganze Vergangenheit dazu nimmt, da unendlich viele Varianten gemacht worden sind, wie Zusammenleben gelingen kann. Und die wurden immer weiterentwickelt. Und dann habe ich mir gedacht, es müsste doch eigentlich immer noch so sein. Das ist ja eigentlich, Zusammenleben ist ja Trial and Error. Dann geht's eine Weile, dann merken wir, es passt wieder nicht, dann muss man nachjustieren. Und wie versuchen wir eigentlich immer wieder, uns selbst und unsere Gesellschaft stimmig hinzubekommen? Und wer unterstützt uns dabei? Und so kam ich dann immer mehr auf diese Zeitgeistschiene, dass also Zeitgeist uns immer wieder Impulse liefert, um aus Positionsmacht, repressiven kulturellen Systemen, hegemonial, hierarchischen kulturellen Systemen, dass wir die Chance haben, da wieder rauszukommen, weil wir die Narrative in Frage stellen dürfen mit Zeitgeist, die das alte System legitimiert. Und ja, da habe ich mir gedacht, das ist es doch wert, das auszuforschen und vielleicht nutzbar zu machen, damit man keinen Boden mehr für Ideologie und repressive Dogmatik halten kann, weil die leben alle davon, dass sie sagen, so ist es und nicht anders. Und dann kommt Zeitgeist und sagt, was wäre wenn?
Ja. Ich spreche gern vom Verlust der Normalität. Ich habe den Eindruck, dass Menschen diesen Verlust der Normalität immer mehr beklagen. Also mit Normalität meine ich das Geklärte, das, was sozusagen durch die Normen festgelegt ist. Das gibt auch ganz viel Geborgenheit und Sicherheit. Und ich muss nicht andauernd alles neu verhandeln. So war es doch jetzt schon immer. Was müssen wir denn immer alles neu verhandeln und so weiter? Das gibt ganz viel Sicherheit. Und gleichzeitig wird oft übersehen, dass die Normalität auch ein Instrument der Unterdrückung ist. Also was normal ist, das hat auch die Dominanz. Normal ist weiß sein, also kann man Schwarze zu Sklaven machen oder so. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo die Normalität auch ein Unterdrückungsinstrument ist. Aber wir erleben natürlich momentan einen Verlust an Normalität in einem Ausmaß, in einer Geschwindigkeit, wie wir es eben selten hatten. Und deswegen wehren sich, glaube ich, auch momentan so ganz viele dagegen. Es gibt so eine Art Gegenbewegung. Also jetzt werden wieder die radikalen Parteien gewählt oder fundamentalistische Religion blüht auf, weil die alle versprechen, wir erhalten die Normalität, die euch so gut tut. Mhm. Jetzt sprichst du aber von einer großen Sehnsucht, die der Motor von Zeitgeist sozusagen ist. Und unterscheidest das auch von der Vernunft? Kannst du dazu noch was sagen, was Sehnsucht und Zeitgeist miteinander zu tun haben?
Ich Stand meiner Forschung jetzt, denke ich ja, dass dass Zeitgeist in der kollektiven Sehnsucht operiert. Und die Vernunft, wie du so schön gesagt hast, die muss sich ja an einem bestehenden Konzept orientieren. Die Vernunft, die kann ja nicht ins Ungewisse reinsteigen. Sie weiß ja dann nicht mehr, was vernünftig ist. Somit hält die Vernunft sich an einem bestehenden, bewährten Konzept, hält daran fest, glaubt auch an die Narrative und an die Legitimationskonzepte und kann dann eben auch behaupten, dass es ausgesprochen vernünftig ist, Kinder aus Erziehungszwecken zu schlagen. Das ist für uns heute, wo wir, also ich denke mal für die meisten, die jetzt im westlichen Bereich sozialisiert sind, wissen wir um die Kollateralschäden, um Kinder zu schlagen. Und viele Leute vergessen, dass Vernunft auch zeitgeistabhängig ist, und zwar enorm. Also wenn man jetzt zum Beispiel, also ich beschäftige mich auch viel, wie bestimmte Sachen in die Welt kommen und wie sie dann wieder aus der Welt rausgehen. Aber es war wirklich mal vereinbartes Narrativ, dass es man nur vernünftige Kinder bekommt, wenn man sie schlägt. Das ist der Weg, um sie vernünftig zu machen. Heute weiß man, dass ein durchgeprügeltes Kind ein Identitätsvakuum hat und damit ausgesprochen anfällig ist auch für ideologische Bewegungen, um dieses Identitätsvakuum zu füllen. Also es gibt sogar mittlerweile Untersuchungen, die behaupten, dass ohne die schwarze Pädagogik der Nationalsozialismus nicht möglich gewesen wäre. Ne? Also das heißt, wir halten uns an eine bestimmte Vernunft, die an eine bestimmte systemische Kultur gebunden ist, die dann dadurch in sich stimmig wird. Mhm. Und wenn sie dann eine Weile läuft, dann kennen wir die Kollateralschäden aus diesem System. Und diese Kollateralschäden werden dann von Zeitgeist, werden dann Transformationsangebote halt gemacht. Und was für viele Leute ein bisschen schwierig ist mit meiner Forschung, ist, dass man sich tatsächlich komplett davon verabschieden muss, dass es eine richtige Gesellschaft für alle und für immer gibt. Mhm. Das funktioniert einfach nicht, weil wir werden immer etwas ignoriert haben, wir werden immer etwas nicht inklusiv behandelt haben, wir werden immer etwas zu extrem behandelt haben oder wie du auch gesagt hast, wir werden dazu neigen, irgendeine Vormachtstellung zu betonieren, an der andere dann irgendwie leiden oder die dadurch ausgebeutet werden und das wird legitimiert. Wir werden es immer so strukturieren, es wird immer Menschengruppen geben, die versuchen in diesem System Macht zu bekommen, Macht kann man wiederum nur erhalten, wenn man die Narrative betoniert, also das legitimiert.
Ja.
Und natürlich dann auch sich höher stellt als andere. Und dadurch, dass wir diese Dynamik in der menschlichen Kultursystematik immer wieder sehen, braucht es einen Geist, braucht es ein geistiges Konzept, was uns dann wirklich auch immer wieder erwischt. Und ich mag dann in meinen Vorträgen immer gerne sagen, wir kennen alle den Moment, wo wir nachts wach im Bett liegen und eigentlich alles richtig gemacht haben. Aber es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen sollen. Wir können das dann teilweise mit unseren Partnern und Partnerinnen nicht besprechen. Wir können das in der Familie nicht sagen. Aber dieses nagende Gefühl, dass das hier nicht erfüllend ist, dass es nicht vollständig ist, dass irgendetwas von mir schon lange isoliert ist, das ist der Moment, wo, den ich eben das leere Feld der Sehnsucht nenne. Und das ist der Moment, wo wir eigentlich von dem wir eigentlich nicht mehr zurückkommen.
Hättest du da ein konkretes Beispiel dafür, dass man sich das noch ein bisschen vorstellen kann?
Konkretes Beispiel dafür, also welchen Bereich ich zum Beispiel im Moment sehr interessant finde, ist die Karriere des Wort toxisch. Mhm. Das ist ja noch nicht so lange in der Welt, dieses toxisch. Und wenn man sich überlegt, dass man natürlich auch in der Historie sehr, sehr viele toxische Beziehungen erfahren und gestaltet hat, waren die aber hierarchisch legitimiert. Also man hätte jetzt nicht zu Napoleon gehen können und sagen, was du hier machst, ist toxisch. Ja? Oder meine Urgroßmutter hätte nicht hingehen können zu ihrem Vater oder wir und sagen, wir haben hier eine toxische Beziehung. Ja? Aber der Schaden, der angerichtet worden war, den haben sie gespürt, aber sie konnten nicht formulieren. Teilweise war er zu akzeptieren oder sie wurden pathologisiert, weil sie es als Schaden empfunden haben. Ja. Und irgendwann mal kommt ein Begriff. Und dieser Begriff, der rauscht dann einfach in dieses Sehnsuchtsfeld und dann wird auf einmal alles toxisch. Und ist alles abgeklopft und der Arbeitgeber ist toxisch. Und ich hatte jetzt auch, wenn ich mit der sehr jungen Generation arbeite und dann geht es dann auch um Führungskräfte und wie ist heute eine Führungskraft gestaltet. Und die hat ja eine 360-Grad-Wendung gemacht vom autoritären Vater zur idealen Mutter im Moment. Ne? Das ist ja auch unglaublich, was da an Zeitgeistarbeit ist. Und dann, wenn ich sage zu ihm, wie kommt euch denn heute jemand vor, der dann auf den Tisch haut, das Berühmte, ne?
Ja.
Und dann cholerisch ist und die Leute dann auch mal richtig zur Minna macht. Und dann hat der eine gesagt, ja, da habe ich immer das Gefühl, bei denen ist in der Kindheit was schiefgelaufen. Ne? Also das ist dieses Moment, was dann als unangenehm empfunden worden ist, aber es war legitimiert und über die Zeitgeistdynamik entzieht dieses Verhalten die Legitimation. Es bekommt ein neues Label, was es als Kollateralschaden identifiziert und von dort aus muss man in den Prozess gehen, weil es nicht mehr akzeptiert wird. Und das ist für mich das Wunder von Zeitgeist.
Und jetzt nochmal zu dem Wort Sehnsucht. Was hat es Sehnsucht, du hast gesagt, ist auf der Grundlage der Gesamtsehnsucht oder der gesellschaftlichen Sehnsucht wächst Zeitgeist. Was meinst du damit?
Also da muss ich nochmal zu meiner Grundannahme gehen. Also egal an welche Gesellschaft du dich bindest, du machst immer eine Isolationserfahrung. Egal in welcher Art und Weise. Weil du musst immer Kompromisse machen, um einer Gesellschaft oder einer Gruppe anzugehören. Das liegt in der Natur der Sache. Du kannst nicht einer Gruppe angehören und dann dein ganzes Verhaltensrepertoire da ausleben. Das ist dann nicht akzeptiert. Und je nachdem, in welche Gesellschaft kommt, mehr oder weniger. Und diese Isolationserfahrung von Anteilen, von deiner menschlichen Erfahrungsfähigkeit, die zeigt sich dann irgendwann in der Sehnsucht, dass die integriert werden möchte, in welcher Form auch immer. Und das ist für mich auch mittlerweile die Basis, um diese Kompensationsmechanismen zu verstehen. Und gerade bei Menschen, die ein sehr fundamentalistisches Denkmuster oder in fundamentalistischen Gruppen werden, da zeigt sich natürlich die Isolationserfahrung auch irgendwann schneller in Form von in den unterschiedlichsten Formaten. Ne? Und dann versuchen sie eben diese Isolationserfahrung zu kompensieren. Was zum Beispiel, was ich auch in meinen Masterclasses und Vorträgen, wo ich sehr viel mit arbeite, ist, wie man an die Sehnsucht rankommt, ist, dass man sich das Drogenverhalten von Menschen und von Gruppen anguckt. Mhm. Weil Drogen sind oft der erste Versuch, eine Isolationserfahrung oder eine Unstimmigkeit, die man empfindet in einer bestimmten Gesellschaftsordnung, am schnellsten und das ist der schnellste Weg, das zu kompensieren. Mhm. Und jetzt bei Drogen denken natürlich alle sofort an illegale Drogen, aber ich beziehe da legale Drogen genauso mit ein, wie zum Beispiel man kann am Kaffeekonsum durchaus erkennen, wie jemand mit der Leistungsgesellschaft zurechtkommt. Mhm. Man kann am Zuckerkonsum auch sehr deutlich erkennen, wie die emotionale Stabilität eines Menschen in dem System ist, in dem er oder sie lebt.
Okay, ach spannend, ja.
Genauso wie du gegenwärtig am Binge-Watching erkennen kannst, wie viel Pause ein Mensch von dem System braucht, in dem er lebt. Genauso kannst du auch sehen, dass bestimmte Drogen Renaissance-Dynamiken haben in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Cannabis eine Riesen-Renaissance-Erfahrung gerade macht, weil es zu neuen Bedürfnissen passt, die die Leute haben. Genauso wie zum Beispiel Psychedelia auch ja gerade eine Renaissance erleben, weil sie therapeutisch eingesetzt werden und wir durch diese ganze Bewegung von toxisch und nicht toxisch und hier und da durchaus einen Zeitgeist haben, der individuelle Heilung oder Heilsbemühungen honoriert und auch salonfähig gemacht hat.
Aber dann würdest du sagen, Zeitgeist zeigt uns, wo die großen Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen sind, aber nicht jede Entwicklung, die daraus erfolgt, ist automatisch eine gute Entwicklung. Oder ist immer alles gut, was passiert?
Am Anfang schon. Ich unterscheide bei Zeitgeist in zwei Phasen. Die erste ist die sogenannte Ermächtigungsphase. Das ist dann der Moment, wo aus dem nächtlichen Wachwerden der Gang in die Garage ist und man sich über und dann fängt einer an rumzubasteln und alle fragen sich, was macht der denn da?
Okay.
Und dann kommt er mit irgendwas raus und dann sagen, ja, das ist spannend, stimmt, das könnte auch für mich funktionieren. Also wie zum Beispiel, das habe ich auch gerne, das Beispiel, das Thema Glück. Das Glück, wie das im Zeitgeist Fahrt aufgenommen hat. Und ich frage dann manchmal in meine Masterclasses, wer von euch glaubt, dass man durch positives Denken sein Leben verbessert? Das tut mittlerweile die überwältigende Mehrheit. Und es ist ein ziemlich junger Ansatz, sich die Welt zu erschließen, indem man sie einfach mal beschließt, positiv wahrzunehmen. Und der ist entstanden aus einer Frustration, dass man, wenn man 12 Jahre auf der Couch beim Psychotherapeuten sitzt und immer noch sagt, meine Mutter ist schuld, dann hat man eigentlich nicht viel gewonnen. Da ist so die Frage, okay, wie komme ich in dem Prozess? Und da war halt diese Idee des positiven Denken und dann nimmt das halt Fahrt auf, dass man jetzt Glücksforscher hat und man hat den Glücksindex für Länder und ne, ich meine, das wäre auch zu Zeiten von Napoleon undenkbar gewesen. Wärst du zu ihm hingegangen, hast du gesagt, mach doch mal einen Glücksindex für die Franzosen. Dekodieren können, was man damit meint. Das ist aber alles toxisch hier. Wie? Ne? Ich bin von Gott gesandt, ne? Also hier, das ist das Prinzip. Und irgendwann mal kaufen wir uns dann alle Produkte, auf denen Glück draufsteht und merken einfach, dass wir aber so auch nicht glücklich werden. Und dann gibt's die ersten Stimmen und das ist dann die Positionsmacht. Dann ist das Thema gekapert worden vom System. Also es ist monetarisiert, es ist instrumentalisiert etc. pp. Und das ist einfach das Schicksal von jedem Geist, dass er dann irgendwann mal gefangen genommen wird.
Und das wäre die zweite Phase, weil du gesagt hast, die erste Phase ist die Ermächtigung.
Die Phase, genau. Und die führt natürlich, kann und führt auch äußerst gerne zum Missbrauch. Ist gar keine Frage. Und das ist dann der Moment, wo den meisten Leuten erst Zeitgeist gewahr wird. Aber dass sie bis dahin überhaupt mal perspektivisch aus meine Mutter ist schuld mal rauskommen durften, das ist ihnen dann nicht bewusst. Oder dass sie ihre Kinder nicht mehr schlagen, dass das auch Zeitgeistdynamik ist, ihnen nicht mehr bewusst. Dass sie viele, viele andere Sachen in ihrem Leben integrieren dürfen, die in der Ermächtigungsphase Gutes gebracht haben, ist ihnen nicht bewusst. Sie gucken sich dann die Positionsmachtphase an, die dann in den Missbrauch kippt. Und dann sieht man aber, dass dann im Prinzip sich schon der nächste ermächtigende Zeitgeist dann anschließt und überlegt, wie man dann das Glücklichsein weiterentwickeln kann. Mhm. Und ich nenne immer den Begriff, man braucht dafür Entwicklungsgroßzügigkeit. Es nützt überhaupt nichts, wenn man eine Momentaufnahme hat und sagt, ach, dieses ganze Glücksthema geht mir so auf den Geist, weil, also ich habe auch manchmal auch so schon gedacht, dass dieses Glücksthema dann teilweise dann eben auch in so einen Terror umschlägt, Weil wenn du dann nicht die ganze Zeit positiv denkst, also du
glücklich
denkst,
glücklich bist,
hast du einen schlechten Tag, dann hat sich das Universum schon wieder gegen dich gekehrt. Weißt du, das ist auch, hast du denselben Druck aufgebaut wie mit in die Hölle kommen. Also ne, da wiederholt sich das. Und dann musst du halt versuchen, dann musst du halt gucken, wie du mit der Zeitgeistdynamik da wieder rauskommst. Aber viele neigen dann zu einem Zurück zu, weil sie sich die nächsten Schritt nicht vorstellen können.
Ja.
Und darum ist zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über auch politische Bewegungen und die Normalität, was du gesagt hast, das ist immer eine Reduktion von den menschlichen Erfahrungen, die wir machen. Und was mich persönlich immer daran wundert, wenn man jetzt solche extremen politischen Parteien sieht und dass sie da alle hinwollen, dass alles, was die propagieren, die Kollateralschäden, die da aus dem folgen, die sind schon längst bekannt. Und ich wundere mich immer, wie man das ausblenden kann und sich vorstellen kann, dass das gut wird. Wobei ich dann natürlich auch immer beobachte, dass die so eine Normalität haben wollen, sind meistens die in der Normalität auch die beste Position haben. Und das
klar,
macht
das sind die Gewinner.
Ja.
Ja. Und du hast mal gesagt, dass sich große gesellschaftliche Veränderungen nicht durch Vernunft erzeugen lassen, sondern durch Sehnsucht. Dass die Sehnsucht eine stärkere Kraft hat als die Vernunft. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Ja, das ist ein bisschen ketzerisch, ich weiß, weil die Vernunft ist ein hohes Gut und es wird schnell mit dem gesunden Menschenverstand operiert. Aber da ich Kulturwissenschaftlerin bin, weiß ich, dass man sich kulturhistorisch so oft in seinem Menschenverstand verrannt hat, dass der tatsächlich kein Garant ist für diese Art, diese Idee von Vernunft, die das Gute will und das Gute bewirkt. Die Sehnsucht wiederum hat oft einen viel tieferen Zugriff zu der Weisheit, die als nächstes dran wäre. Weil die Sehnsucht muss sich nicht an einem Konzept orientieren, was sich mal bewährt hat, sondern sie orientiert sich allein an dem Gefühl, wie wir in Zukunft besser, gesünder, vitaler und stimmiger klarkommen können.
Jetzt würden aber vielleicht wieder die Evangelikalen oder die Kirche sagen, ja, aber Sehnsucht ist doch problematisch. Die verwechseln oder die setzen Sehnsucht gleich mit Begierde gleich. Also im Sinne von mit dem, was ich, also auch die niedrigen Triebe, das sind doch alles Sehnsüchte. Also wo gibt es eine gute und eine schlechte Sehnsucht? Unterscheidest du da? Also wenn ein Mann...
Da muss man sich natürlich wieder die Frage stellen, ob Begierde und niedrige Triebe, ob man das so stehen lassen kann, ne? Dass das alles so niedrig und schlecht ist. Also da, das wäre dann die nächste Grundsatz.
Ja, jetzt erzähl, ja.
Die wir hätten, weil ich meine, ich meine, damit haben sie ja die größten Kompensationsprobleme, dass sie Begierde und niedere Triebe, dass sie daraus eine Isolationserfahrung gemacht haben.
Erklär mal das, was meinst du damit?
Naja.
Oder was denkst du?
Also, ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster gehen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Bereich des Leiblichen und des Begehrlichen und der Begierde und der niederen Triebe, dass diese Verteufelung dieses Bereichs, also im Prinzip bei denen mit zu den größten Problemen führt. Das ist so eine Magersucht, die mit dem Thema haben. Man darf nicht essen, aber man denkt den ganzen Tag ans Essen. Ne? Und das klingt für mich einfach nicht gesund. Das ist nicht rund und auch nicht stimmig. Und überall, wo Menschen sind und zusammenleben, sehen wir, dass dieses Thema wirklich ordentlich in Bewegung ist. Und ich frage mich immer noch, wie man auf die Idee kommt, dass man das durch Sanktionen und Verteufelung und in ein niedriges Feld abschieben, wie man das so langfristig in den Griff kriegen will. Dann frage ich mich, was ist denn jetzt pathologisch? Die Leute, die sich ihren Begierden hingeben oder die sagen, das ist schlecht? Und wie gesagt, ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster wählen, aber ich halte das für eine Wurzel für sehr viel Leid und Schmerz.
Ja, ja. Dann frage ich mich mal noch mal andersrum. Du hast den Satz gesagt, wie können wir in die Zukunft schauen, indem wir fragen, was werden will, anstatt was sein soll, schreibst du. Jetzt habe ich mich gefragt, okay, ist alles, was man will, automatisch auch gut? Darf nicht, da gibt es überhaupt noch einen Soll? Weißt du, was ich meine? Also gibt es überhaupt noch Normen oder geht es darum, einfach das, was man will, das führt uns in die Zukunft? Oder wie hast du den Satz gemeint?
Ich höre bei dir immer raus, dieses sich entlanghangeln am Gut und Böse. Ne? Das ist eine starke Kategorie, die natürlich auch das Fundament von diesen Institutionen ist, dass sie die Deutungshoheit haben. Ne? Und wenn man, ich habe bei dir immer das Gefühl, der kommt so unterschwellig, dass ich für so eine Zügellosigkeit dann irgendwann verantworte. Also
das ist einfach der Vorwurf der Evangelikalen, die sie nicht machen. Ja, deswegen greife ich das auf und sage mir, du darfst jetzt was dazu sagen, genau.
Ja, genau. Ich merke immer, dass es durchschwingt und deshalb bin ich dann immer ein bisschen gefordert, jetzt überlegen, wie ich das dann in dieser Perspektive dann positioniere. Für mich ist das zuzulassen, was werden will, nicht gleichbedeutend mit Zügellosigkeit. Ich habe ja nicht das Menschenbild, dass wenn man Menschen mal machen lässt, dass dann der Untergang naht. Ich habe ja nicht diese Idee, dass man Menschen kontrollieren muss, damit es funktioniert. Mhm. Ganz und gar nicht.
Also nicht ein defizitorientiertes Menschenbild, sondern eher ein positives Menschenbild.
Ich habe überhaupt kein defizitorientiertes Menschenbild, sondern ich sehe Menschen liebevoll dabei zu, wie sie versuchen, in Balance zu kommen. Mhm. Und das ist ein schwieriges Unterfangen. Und dafür müssen sie erkannt und begleitet werden. Und ich denke auch, dass das, was werden will, muss erkannt und begleitet werden. Und das kann man durch Reflexion, durch Auseinandersetzung, das kann man durch Raum geben, auch Sachen auszuprobieren, zu experimentieren, die Wechselwirkung zu erfahren, nachzujustieren. Das ist für mich eine Riesenmündigkeit, sein Menschsein zu orchestrieren und auch zu kuratieren. Und ich glaube wirklich nicht, dass das durch einen festen Verhaltens- und Moralkanon, dass das gut wird, weil das nie inklusiv ist, wenn es ein starkes Regelwerk gibt. Es wird immer was ignoriert, was dann irgendwann schmerzhaft wieder eingefordert werden muss. Und es zeigt auch die Geschichte, dass das so ist. Und das ist ein sehr positives Menschenbild, was ich habe. Wenn ich natürlich jetzt aber einen sehr defizitär aufgebauten Menschen, der sein Leben lang viele Isolationserfahrungen gemacht hat, wenn ich den jetzt losrauschen lasse mit dem, was er will oder sie will, dass das Schaden anrichten könnte, kann ich mir schon vorstellen. Aber ein Mensch, der eigentlich Zeit seines Lebens liebevoll erkannt und begleitet worden ist, in Reflexion, in Abstimmung, in liebevoller Auseinandersetzung, in Mündigkeit, ob seiner Themen und Bedürfnisse herangebracht worden ist. Ich sehe nicht, dass die so schwere Kompensationsprobleme haben.
Also ich glaube, da liegt wirklich ein ganz großer Unterschied zu manch kirchlichen Kreisen, die eben davon ausgehen, der Mensch ist Sünder von Grund auf böse, da ist nichts Gutes in ihm. Deswegen traut man ihm auch keine positiven Entwicklungen zu, die er selbstständig oder eigenständig vollzieht, sondern eigentlich entfernt er sich nur immer weiter vom Paradies, von der ursprünglichen Schönheit und Güte und läuft ins Verderben. Und man kann sich nicht vorstellen, dass der Mensch in sich Potenzial hat. Ich würde sagen, von Gott geschenktes Potenzial, dass sich auch was Wunderschönes entwickeln kann, dass so Schäden, Kollateralschäden erkannt werden und korrigiert werden. Und insofern erkennen ja als immer mehr Christen im Zeitgeist auch etwas vom Heiligen Geist, also einfach etwas Göttliches, wo Gott uns aufzeigt, wo etwas brüchig geworden ist, wo etwas eben negativ, destruktiv geworden ist und wo wir eine andere Entwicklung nehmen sollen. Aber das traut man den Menschen oft nicht zu. Das braucht dann immer Offenbarung. Da gibt's nur den Geist Gottes, der uns das sagen kann. Von uns selbst aus geht das dann nicht.
Also ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja so. Ne? Also der Dr. Andreas Loos und ich arbeiten ja schon seit Jahren an der These, dass im Zeitgeist auch der Heilige Geist zu finden ist. Weil wenn wir von einer Grundlage, von einer universellen Weisheit ausgehen und nicht von einer dogmatischen Struktur, die für immer zu gelten hat, dann kann uns der Heilige Geist über den Zeitgeist an diese universelle Weisheit des Lebens immer wieder erinnern. Und dann wäre es göttlich.
Ja, und dahinter steckt ja auch eine gewisse Arroganz, dass der Heilige Geist nur in bestimmten an bestimmten Orten, in bestimmten Kreisen zu finden ist, hinter den Kirchenmauern, aber dass er nicht in der Welt, im Säkularen wirksam ist.
Für mich halt wieder als Kulturwissenschaftlerin ein klassisches Legitimationsnarrativ. Ne?
Aber hättest du denn ein paar Beispiele dafür, wo sich Zeitgeist ganz positiv gesellschaftlich ausgewirkt hat, wo er einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat zu wunderbaren Veränderungen oder Entwicklungen in unserer Welt?
Also definitiv, also gegenwärtig wohl eine der stärksten Bewegungen, auf jeden Fall die Frauenbewegung, die eine hohe Kohärenzbewegung mit sich bringt. Natürlich auch an manchen Stellen stockt, in Positionsmacht kippt hier und da. Es ist immer noch Menschen, von Menschen auch gemacht. Aber wenn man sich kulturhistorisch diese wahnsinnige legitimierte Ungerechtigkeit, ich meine, Frauen sind als dienende Klasse angelegt. Und da gibt es Legitimationskonzepte, die halten bis heute, dass Frauen als dienende Klasse angelegt sind. Und ich sehe wirklich nur Positives, dass Frauen in eine Kohärenzbewegung hineingegangen sind und immer noch sind natürlich. Übrigens einer der wenigen Bewegungen, die ohne Gewalt ausgekommen sind.
Ja, das ist spannend. Wie verwirklichst du das persönlich als berufstätige Frau mit sogar einer Wahltochter? Ich habe von dir mal gehört, dass du gesagt hast, dir geht es nicht darum, dass Kinder letztlich elternlos aufwachsen und den ganzen Tag irgendwo fremdbetreut werden, weil beide arbeiten. Das fand ich ganz erstaunlich, dass du das so betont hast, dass Kinder eben die elterliche Bezug ganz wichtig ist. Aber wie wird das denn dann realisiert? Wie machst du das persönlich?
Ich bin selbstständig. Wäre ich in einem klassischen Arbeitnehmerverhältnis, könnte ich das nicht leisten. Weil das klassische Arbeitnehmerverhältnis ist so strukturiert, dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause bleibt. Also da muss man auch tiefer einsteigen einfach. Ne? Das Mutterideal ist so aufgebaut, dass sie selbstlos, abhängig und bedürfnislos ist. Und da muss man, also das ist schon ein weiter Weg, sich von diesem Mutterideal, was also tief eingegraben ist, sich davon erstmal zu emanzipieren und erstmal den Anspruch zu haben, auch wenn ich Mutter bin, dann ist es für mich ein Wert, finanziell autark zu sein. Ja? Mhm. Und es ist für mich ein Wert, dass ich auch ein Eigenleben habe. Ne? Das muss man sich alles erstmal zurückholen, weil als die Frau als dienende Klasse an der Familie hat diese Werte nicht für sich in Anspruch nehmen dürfen. Und die sind durch die Zeitgeistdynamik ist dafür ein Bewusstsein erklommen und das führt dann wieder zurück. Und ich sehe absolut in diesen Werten, in meiner Eigenschaft als Frau und Mutter, Attribute für ein gelingendes Leben. Also ich sehe in den alten Mutterideal keine Attribute für ein gelingendes Leben, weil so wie das angelegt war, war ich dann ja auch für den Missbrauch freigegeben und der Willkür letztendlich. Ne? Und jetzt habe ich mir halt überlegt, jetzt dadurch, dass ich selbstständig bin und ich habe dann halt Phasen von starker Arbeitsbeanspruchung und auch Reisen und dann habe ich wieder Phasen, wo es nichts, aber in Summe habe ich das dann so anlegen können, dass ich zu Hause bin. Also wenn meine Tochter von der Schule oder auch als sie klein war. Dadurch, dass ich eine Clan-Struktur habe, habe ich natürlich die Bezugsperson erweitert und die Versorgungsstruktur erweitert. Mit meiner Mutter hier um die Ecke, meine Wahltochter, die war früher Babysitter bei meiner Tochter und die haben sich so gut verstanden, dass ich sie dann gefragt habe, ob sie in diese Familie einziehen möchte. Und das ist jetzt, wie gesagt, 10 Jahre her. Und da auch zum Beispiel, das mit ihr ist es auch ein Kennen und Begleiten. Das ist nicht meine Angestellte, sondern das ist ein Familienmitglied. Und wir gucken alle untereinander, wie wir uns in Balance halten können nach unseren Bedürfnissen und nicht nach irgendeinem Regelwerk, wer Mann, Frau, das Vorrecht hat, die Ressourcen zu nutzen oder nicht das Vorrecht hat, Ressourcen zu nutzen. Weil so schaffen wir das nicht, uns langfristig aneinander zu binden, uns zu unterstützen, wenn wir nicht genau hingucken, was derjenige braucht, unabhängig von Geschlecht oder irgendwelchen gesellschaftlichen Narrativen. Dann fliegt einem sowas um die Ohren. Und so habe ich das geschafft, indem ich gesagt habe, ich brauche ein Dorf.
Ja.
Ein Dorf. Ich brauche nicht den einen Mann, der mir das Geld nach Hause bringt und mir sagt, dass ich habe einen Radius von, weiß ich nicht, 2 Kilometern, sondern ich brauche ein Dorf und dafür brauche ich einen Clan. Und so haben lange in der Geschichte, in der Frühgeschichte, haben so Familien ihre Kinder großgezogen in Clanstrukturen. Und da stellt sich die Frage einfach nicht, dass die dann alleine sind oder dass sich keiner da ist, der sich um mich kümmern kann, dass sie ständig wechselnde Bezugspersonen haben, indem man einfach die Familienidee erweitert und auch mit dem Vater meiner Tochter, auch wenn wir als Paar nicht langfristig in die Stimmigkeit gekommen sind, so schaffen wir das als Eltern jetzt fast 2 Jahrzehnte. Und darum geht's doch.
Ja, das ist ganz erstaunlich. Ich meine, du sprichst ja auch eine große Sehnsucht an. Ich glaube, ganz viele Menschen wünschen sich familiäre Strukturen oder auch im Rahmen von Freunden, wo man eben so ein kleines Dorf erlebt, ein Miteinander.
Aber das funktioniert eben nicht, wenn man es versucht, hierarchisch, dogmatisch aufzubauen. Dann müssen die Leute wieder ausbrechen, dann müssen sie es wieder kompensieren. Dass es bei uns funktioniert, das ist wirklich, dass es in Bewegung ist. Und wir auch zugestehen, dass wir ja entwickeln, ich und auch der Vater meiner Tochter, wir werden ja auch älter, wir kriegen dann wieder andere Themen in unser Leben. Dann, und auch zu gucken, wo steht der gerade? Was braucht der oder die? Was ist das leere Feld der Sehnsucht? Wie kann ich das unterstützen? Und das kriegt man 100-mal zurück, indem man in seinem Umfeld schaut, was will werden? Wo sind die gerade? Und genauso gucken die auch auf mich. Und nur so habe ich das geschafft mit der Vereinbarkeit. Da hat nie jemand vor mir gestanden und hat gesagt, so jetzt aber auch mal gut und jetzt auch mal ein bisschen viel und jetzt müsstest du aber auch. Sondern immer zu gucken, wie halte ich den anderen in Balance. Und das hat eben mehr damit zu tun, mit was will werden, als wie soll es sein.
Aha, okay, spannend. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin auch von einem Dreivierteljahr von Bayern nach Lörrach zurückgezogen, weil da meine Familie ist, die Schwiegereltern und meine erwachsenen Kinder und die Enkelkinder. Und ich dachte, hey, was bin ich jetzt 5 Stunden weg? Das ist doch eigentlich nicht das, was ich leben will, obwohl ich da einen tollen Job hatte. Mir ist es lieber, im Rahmen dieser Familie, diesen Clan zu leben, miteinander, füreinander da zu sein. Die großen Geschwister sind für die kleinen Geschwister da und für die Enkel und so weiter. Das genießen wir so sehr, dass wir sagen, das ist wert umzuziehen. Jetzt könnte man doch aber wieder sagen, dass was Menschen heute als Zeitgeist oftmals betrachten und negativ betrachten, ist so der Individualismus. Jeder macht sein Ding. Ist das nicht gerade so eine Tendenz, die eben diese Clan-Strukturen, dieses Miteinander auch immer wieder gefährdet? Ist das nicht so ein Kollateralschaden, dass man am Schluss dann vereinsamt oder eben?
Ja, der Clan ist eher die Fortsetzung vom Individualismus. Also auch hier würde ich wieder kulturhistorisch gucken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und wenn man in kollektivistischen Strukturen lebt, aus denen wir herkommen, dann waren die ganz stark davon geprägt, wie sollst du sein? Also solange du deine Füße unter meinem Tisch hast und du hast gefälligst und du wirst so, wie ich dich haben will und du verhältst dich so, wie es sich gehört. Und ne, also ganz, ganz starkes Regelwerk und auch die ganz starkes Bewusstsein darüber, zum Beispiel, dass man seinen Kindern sagt, wie sie zu sein haben. Ne? Mitschlagen oder ohne Schlagen, je nachdem. Und der Individualismus ist für mich im Prinzip auch wieder nur eine Kohärenzdynamik von dieser starken Anpassungserwartung an das Kollektiv. Und der Individualismus ist für mich eine großartige historische Teststrecke, mal auszuprobieren, wie sich das Leben anfühlt, wenn ich mich selber immer in den Mittelpunkt stelle, meine Bedürfnisse, meine Talente entwickle, solche Begriffe wie Selbstverwirklichung. Ich meine, wow, darauf haben wir 500 Jahre gewartet, dass mal einer sich hinstellt und sagt, ich will mich selbst verwirklichen. Ja, das ist ein gesellschaftliches Experiment, was eine durchaus nachvollziehbare Kohärenzdynamik ist, wenn man sich bedenkt, wie es dem Individuum die Jahrhunderte vorher ergangen ist. Und vor allen Dingen kann das ja auch jeder für sich beanspruchen, Individualismus, egal wie alt, egal welches Geschlecht, egal woher. Das ist für mich eine kulturelle Meisterleistung. Und du wirst nicht sanktioniert. Also, dir wird nicht erzählt, du kommst in die Hölle, dass dich niemand liebt und du nicht keine Rente bekommst, weißt du? Also, das ist schon enorm. Aber jetzt haben wir das eine Weile. Und jetzt merken wir, wir machen wieder andere Isolationserfahrungen. Also, wir machen die Isolationserfahrung, nicht wir selbst sein zu dürfen in der Gruppe, dann dürfen wir wir selbst sein und dann merken, kriegen wir die Isolationserfahrung, dass wir eigentlich mehr Community, also Gemeinschaft haben wollen. Aber das ist ja dann keine Zurück-zu-Dynamik, dass man wieder irgendwo hingeht und sagt, okay, das und das und das schneide ich von mir ab, sondern wir sehen ja, dass dann neu gestaltet wird. Diese Begriffe wie Neokollaboration zeigen das ja, dass man sozusagen das Training, ein Individuum zu sein, jetzt in die Gemeinschaft hineinträgt und das auch in der Gemeinschaft, die ich dir gerade beschrieben wird, da gibt es keinen Oberboss oder Oberbossin.
Mhm. Ne? Kein Patriarch.
Es gibt keinen Patriarch, sondern es sind flache Hierarchien, wo jeder im Prinzip sein Verhalten so justieren muss, dass die Gemeinschaft mit dir gut zurechtkommt und dass die Gemeinschaft weiterkommt. Und das ist eine Weiterentwicklung, wofür man meiner Meinung nach den Zwischenschritt des Individualismus ganz, ganz dringend gebraucht hat. Und das ist Entwicklungsgroßzügigkeit.
Und das finde ich ja so großartig bei dir, dass du so einen positiven Blick auf die Entwicklungen wirfst und sagst, wo ist denn die Chance drin? Auf was antworten sie denn? Welche Defizite zeigen sie denn auf, die vorige Phase nicht hatte und sich nicht sofort die ablehnende Reaktion, oh, neu, schlecht. Ja. Das zerstört eben irgendwie Strukturen, die gewachsen sind. Also war es doch schon immer schlecht. Sondern du hast diese, wie du sagst, Entwicklungsgroßzügigkeit. Ich schau mal an, was will werden? Aufgrund der Schmerzen, die das Folge mit sich gebracht hat, bist aber jetzt auch nicht so versessen drauf und so muss es jetzt immer bleiben, sondern auch das Neue führt ja wieder zu irgendwann zu Isolationserfahrung, zu neuen Schmerzen, da muss es weitergehen. Meine Frage wäre, wie lernen wir denn die Skills, die es braucht für das Experiment, in dem wir uns befinden?
Ah, das ist eine schöne Frage. Natürlich bei mir in der Masterclass, das ist klar. Also, ich will nicht diesen großen Begriff der Liebe bemühen, aber letztendlich geht es nur über sie.
Okay, willst du das nochmal erklären, was das heißt, wie das funktioniert?
Also, erstmal darf man natürlich sich von der eigenen Identität nicht davon abhängig machen, dass alles so läuft, wie man es haben will oder wie glaubt, dass man das richtig ist. Viele verstecken sich ja auch hinter dogmatischen gesellschaftlichen Ansätzen, um ihr eigenes Bedürfnis nach Kontrolle und so weiter zu befriedigen. Ne? Und manchmal ist ja auch das Vorzeichen austauschbar. Also das fand ich auch in der Pandemie ganz lustig, so Leute, wo ich wusste, dass die konservativer sind, die haben sich dann wahnsinnig gefreut, dass sich jetzt endlich mal alle an Regeln halten müssen. Ne? Und da wurde dann auch komplett ausgeblendet, wie es den Leuten dabei geht. Ne? Ich glaube, es geht darum, wirklich eine gewisse Menschenliebe zuzulassen. Und die Zeitgeistforschung ist auch ein sehr mütterlicher Blick auf die Welt. Also dieses, weißt du, wenn du ein Kind hast, was schlechte Noten nach Hause bringt, vom Fahrrad fällt, immer aufgeschlagene Knie hast, dann gehst du ja auch nicht her und sagst, aus dem wird nie was. Sondern dann guckst du ja auch, wie kann ich das unterstützen? Es wird werden und indem ich förder und mich einbringe, dann wird das schon. Das ist einfach auch eine Zuversicht. Es ist eine Zuversicht, dass wir als Menschen wahnsinnig gestalterisch sind, ob jetzt durch Offenbarung oder ohne, und dass wir das schon irgendwie wieder ich will nicht sagen richten, weil das bedeutet dann, dass es auf so einem Plateau ist, aber dass wir das wieder in eine Stimmigkeit kriegen. Also ich bin manchmal selber, ich staune so über die menschliche Kreativität und die blenden wir immer aus, wenn wir sagen, der Untergang naht oder es wird alles ganz schlimm oder die Begierden werden alle zügellos. Also auch nochmal zu den Begierden zügellos, was ich da auch eine ganz interessante Bewegung auf dieses etwas heikle Thema nochmal einzugehen. ist ja auch, wir haben ja auch eine unglaubliche historische Phase, wo jeder mit jedem wann und wo man will.
Ja.
Ich glaube, das ist ein riesenleeres Feld der Sehnsucht über Jahrhunderte gewesen. Und die erfüllt sich jetzt. Und was passiert? Der Kollateralschaden ist, dass die sagen, es ist alles so austauschbar. Und ich hatte jetzt letztens ein Interview von einer jungen Frau gehört, die sagte, ja, also nee, aber es ist ja immer irgendwie wie beim ersten Mal. Und ihre große Sehnsucht ist, eine vertiefende Intimität zu erfahren. Mhm. Was nicht bedeutet, dass sie jetzt als Jungfrau in die Ehe möchte, ne? Sondern es ist sozusagen wieder das nächste Bild von dieser ganzen Enge, die auf diesem Thema war und vor allen Dingen für Frauen ja auch war. Dass man da jetzt erstmal ein- und ausatmen muss, ist, finde ich, für mich völlig nachvollziehbar. Viel interessanter, als sich anzugucken, dass das, also die Moral und was du als ganz, viel interessanter ist das nächste Bild. Viel interessanter ist, was sie daraus gestalten, was sie daraus lernen und wie sie das dann strukturell wieder umsetzen. Und das zu lernen, dass man Menschen als Kreaturen erkennt, die eigentlich nur versuchen, in Balance zu kommen. Das, glaube ich, ist das wichtigste Tool, um das Leben so zu sehen und auch anzunehmen, weil dann kommt man ins Staunen, dann kommt man in die Liebe, dann kommt man auch ins Vertrauen, man kommt in die Zuversicht und kann dann Jahre später sagen, guck mal, hast du gut gemacht.
Aber ist Liebe nicht auch ein Zeitgeist oder von Zeitgeist her unterschiedlich geprägt? Also was wir heute als Liebe bezeichnen, würden vielleicht Leute früher gar nicht als Liebe bezeichnet haben. Ich bereite gerade einen Podcast vor, der unfreundliche Jesus, wo ich mich mit den Stellen auseinandersetze, wo Jesus ein bisschen unfreundlich daherkommt, auch fast lieblos, wo er harte Worte gebraucht oder Gerichtsworte. Und ich denke, den Gentleman gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert. Also Jesus in ein Bild hineinzuprägen, wo er wie ein Gentleman höflich ist und zuvorkommend, der ist ein Mann des ersten Jahrhunderts, der kann nicht reden und lieben wie im 21. Jahrhundert. Das wäre ja aus der Zeit gefallen. Sein, ja. Also insofern ist Liebe natürlich auch ein Phänomen, wo sich entwickelt.
Ja, sehr interessanter Gedanke. Ich bin da auch letztens dran gekommen, weil ich war auf einer Veranstaltung, da wurde auch wieder der Mangel an Respekt beklagt und wir müssten wieder zurückkommen, dass wir Respekt voneinander haben. Aber ich habe mir auch gedacht, dass der Respektbegriff heute ein ganz anderer ist als noch vor 50 oder 100 Jahren. Der hat ja mit Gehorsam nicht mehr so viel zu tun, ne?
Ja.
Und das mit der Liebe wird genauso sein. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch da auch aus diesen Phasen und Zeiten auch ein Liebesdefizit haben. Ich zum Beispiel, ich stelle gerne sehr viel Liebe her. Ich habe Freude an der Liebe und ich bin ein sehr, sehr, sehr freundlicher Mensch. Und nicht nur, um anderen Leuten was gut zu tun, sondern die Atmosphäre, die ich dadurch erzeuge, die tut mir wahnsinnig gut. Und was ich daran merke, ist, wenn ich jetzt mit Servicepersonal spreche oder im Supermarkt mit jemandem spreche und ich ziehe dann meine Freundlichkeit hoch, dann kommt bei mir, dann merke ich manchmal, wie ich das Gegenüber entlaste. Wie dann so eine kurze Entspannung bei denen einsetzt, weil sie den ganzen Tag unfreundlich behandelt werden. Und dann denke ich mir immer so, das ist so eine Freude, in ein Defizit reinzurauschen und da mal kurz eine Kohärenzimpuls zu geben. Und dann merke ich das und dann denke ich mir, das ist fein. Also ich habe Freude daran, ja. Kohärenz auszulösen. Und ich mache das auch gerne dann an solchen Mikrobegegnungen fest, wo ich merke, die sind den ganzen Tag gestresst, die haben kein freundliches Wort gehört, die sind den ganzen Tag angehalten zu funktionieren und dann kommt jemand und sagt, hallo, weißt du, das ist so.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, absolut. Auch den entlassenen Aspekt, da ist jemand, da muss ich keine Angst haben, dass ich gleich angemotzt werde oder dass er irgendwie unzufrieden ist, weil ich nicht sofort weiß, was Produkt ist oder so irgendetwas.
Genau, ich werde einfach mal kurz gesehen. Ich werde gesehen als meine Eigenschaft als lebendiges Wesen und nicht als Objekt innerhalb dieser Struktur.
Ja, ja. Mutter Teresa sagte ja mal, kleine Dinge mit großer Liebe getan verändern die Welt. Weil man oft so denkt, das muss das große Waisenhaus in Indien sein, aber es sind die kleinen Dinge, wie du sie gerade erzählt hast, beim Einkaufen oder sonst irgendwo, die Welt dieses Menschen in dem Moment verändern und die Summe dessen verändert dann eine größere Welt.
Ja, aber ich hatte auch mal einen Bekannten, der ist mit mir, hat mal so eine Einkaufsrunde gemacht und der fand das total albern. Und hat zu mir gesagt, also ich weiß nicht, was du da machst, das ist doch lächerlich. Und er hing aber dem Glaubenssatz nach, dass er einen schlechteren Service bekommt, wenn er freundlich ist.
Ja, das ist aber auch so eine alte Schule. Ja, auf den Tisch hauen, dann kriegst du, was du willst.
So ein dominantes, zackiges Auftreten, dann kriegt man auch mehr. So, ne?
Ja, ja.
Und das ist dann total aneinander gerauscht, ja.
Aber hinter dem, was du da beschreibst, steckt ja auch eine Vorstellung vom guten Leben. Du hast vorhin gesagt, alle wünschen sich das gelingende Leben. Mhm. Es gibt ja, ich verfolge so ein bisschen Miroslav Volf vom Yale Center for Faith and Culture, wo sie sich mit Blossoming, also dem blühenden Leben beschäftigen, dem gelingenden Leben. Und die haben da bestimmte Dinge erkannt, wo sie sagen, das macht blühendes Leben oder gelingendes Leben, sind drei Komponenten. Es geht um glückliche Umstände, also die Lebensumstände, die glücklich sind. Zweite Komponente ist die Lebensgestaltung. Ich kann also mich entfalten, ich kann etwas tun aus meinem Leben. Und das dritte ist dann ein glückliches Lebensgefühl, also wenn es um das Innen drin geht. Das sind so drei Kriterien, die ich eigentlich sehr hilfreich finde. Mich würde interessieren, angesichts der Zeitgeistforschung, kann man gar nicht sagen, was gelingendes Leben ist? Oder hast du für dich doch irgendwie so ein paar Maßstäbe, wo du sagst, das ist für mich gelingendes Leben? Weil wenn du sagst, die Frau ist entlastet im Laden, dann hat man ja so ein Bild, was ist denn belastet und entlastet? Also man hat ja gewisse Vorstellungen von gelingendem, schönen, unglücklichen Leben.
Stimmt. Also im Zeitgeist ist die Vorstellung von einem gelingenden Leben immer temporär, ne? Weil wir nicht wissen, was wir uns als nächstes ersehnen, weil unser Leben und unsere gesellschaftlichen Strukturen für die menschliche Erfahrung niemals vollkommen rund sind. Also ich sage auch immer, ein System ist nicht unbedingt falsch, aber es ist nie vollständig. Mhm. Und diese Unvollständigkeit, das ist der Treiber von Zeitgeist und das ist auch der Treiber von immer wieder neuen Versprechen von einem gelingenden Leben. Aber wenn du mich nach der Ewigkeit fragst, dann möchte ich mich da auf den Hirnforscher hier in Deutschland, den Gerald Hüther, beziehen. Der hat das für mich wunderbar ewig aufgedröselt. Er sagte, jeder lebendige Organismus hat zwei Grundbedürfnisse. Das erste, sich in Verbindung zu fühlen. Und das zweite ist, sich autonom zu entfalten. Und beide Grundbedürfnisse können in einem gesellschaftlichen System relativ schnell auf der Strecke bleiben. Sowohl sich in Verbindung zu fühlen, als auch sich autonom zu entfalten. Und darum ist es ein Ringen. Und ich glaube, je besser wir dieses wirklich menschliche, den menschlichen Versuch an diesen beiden Sachen Anteil zu haben, zu verstehen, umso mehr können und müssen wir gesellschaftliche Züge lockern, weil wir sonst genau das Gegenteil von diesen Grundbedürfnissen herstellen.
Aber es ist anspruchsvoll, diese fast widersprüchlichen oder gegensätzlichen Elemente zusammenzubringen.
Ja, obwohl es geht. Also wie gesagt, in meinem kleinen Clan ist natürlich dadurch, dass wenn etwas in dir werden will und du das auch kommunizieren kannst, entsteht natürlich ein großes Vertrauensverhältnis. Du wirst nicht verurteilt, wenn du was anderes werden willst, als was sein soll. Das erschafft natürlich Verbindung. Und wenn ich habe viele sehr, sehr langjährige, enge Freundschaften. Und die basieren alle auf der Dynamik, was will werden und nicht, was sollst du sein. Also dieses, was sollst du sein, ist im Prinzip, kann ganz schnell eben zum Bruch der Verbindung eben führen.
Und ja, absolut, genau. Und weil du dich dann nicht mehr verbunden fühlst, wenn der Mensch nicht so wird, wie du es haben möchtest.
Ja, genau. Und der Mensch, der merkt dann, hier bin ich nicht mehr zu Hause, hier bin ich nicht mehr sicher. Ja.
Aber das ist die Herausforderung wieder vom Christlichen. Du musst dir vorstellen, wir haben im Alten Testament 613 Gebote und Verbote und im Neuen Testament auch mal vieles. Also das ist ja eine ungeheure Vorgabe, was sein soll. Mhm. Also da kommt man ja fast nicht raus aus diesem Denkmuster, wenn mein Lebensbild, meine Lebensphilosophie so geprägt ist von ganz vielen Richtlinien und Vorgaben. Da bin ich ganz im Was sein soll drin und ganz wenig in dem, was darf werden.
Also ich bin auch in dem, dass ich nicht töten soll, drin. Also so ist das nicht. Ne?
Aber was sind denn da die Maßstäbe, die Kriterien? Jetzt hast du einen genannt. Ja, wieso denn gerade das? Was macht das wichtiger als eins?
Wenn ich kein Leid zufügen möchte. Also für mich ist auch in der Zeitgeistforschung, wenn ich sage, ist das, wenn man mal nochmal das Thema zwischen den Geistern unterscheiden aufbringt, ist für mich auch immer, ist es inklusiv und dient es dem Leben.
Ne? Ja. Ach, das, spannend.
Wichtig. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ja, ja. Ich schade natürlich von morgens bis abends anderen Menschen, wahrscheinlich allein schon durch mein Konsumverhalten, aber das ist halt nicht so bewusst. Aber ja, also anderen Menschen schaden, das, aber ich habe da auch, also wenn du Menschen hast, die Lust daran oder irgendeinen Benefit davon haben, anderen zu schaden, dann haben sie wahrscheinlich auch eine schwierige Kompensationsstruktur. Da muss man dann nochmal gucken. Ja. Was ich aber sage, ist, wenn du dieses ganze Regelwerk hast, und die Leute verstoßen dagegen, dann einfach mal einen Schritt zurücktreten und sagen, was gibt es hier zu verstehen?
Oder wir können sagen, was ist das Sehnsuchtsfeld dahinter?
Was ist das Sehnsuchtsfeld? Was gibt es hier zu verstehen? Ja. Also das denke ich schon auf jeden Fall. Und natürlich bin ich ja auch vom christlichen Abendland und den Werten und das Ganze extrem geprägt. Aber es ist für mich nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ja. Ja, das ist mal wieder beim Thema Liebe. Jesus wurde ja auch mal gefragt, was ist das Wichtigste am Gesetz? Ich meine, ich blicke gar nicht mehr durch bei diesen vielen Gesetzen. Dann bringt Jesus fertig zu sagen, hätte ja sagen können, hey, Fangfrage, nee, alles ist hier wichtig. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Nein, er sagt, man kann es tatsächlich zusammenfassen. Das Wichtigste ist Liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Und an einer anderen Stelle kann er sagen, was du willst, dass man dir tut, dass du auch allen anderen, das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Also letztlich schafft er es, das Ganze, was sein soll, in einem Gedanken zusammenzufassen, nämlich in der Liebe. Und Augustinus, der Kirchenvater, meinte ja, liebe und tue, was du willst. Womit er sagen wollte, wenn die Liebe dein höchstes Prinzip ist, was ist liebevoll, wie schade ich nicht, dann brauchst du keine weitere Regel, weil du dann in dir selbst all diese Regeln hast, die aus der Liebe heraus geboren werden. Insofern finde ich, kann man es wieder ganz einfach machen, es ist anspruchsvoll, die Liebe.
Jetzt frage ich dich, wenn das alles schon da ist, warum tut ihr euch dann so schwer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil man eben immer wieder wegblickt von dem Eigentlichen, die vielen Gebote können fast zur Ablenkung werden von der eigentlichen Liebe. Am Schluss bin ich jemand, der die Moral erfüllt und die Gebote erfüllt und dabei furchtbar lieblos werden kann. Das war auch der Vorwurf Jesu an die Leute, ihr haltet all die Gebote und merkt gar nicht, dass ihr furchtbar lieblos dabei seid.
Genau. Und dann muss nämlich der unliebsame Zeitgeist kommen und im Prinzip dich an die Liebe erinnern.
Ja, ganz genau. Ja. Ach, total spannend. Christine, ich weiß, du musst jetzt dann bald weg. Wir müssen also die Zielgerade einschlagen. Eine letzte Frage an dich. Du redest von Spirit Makern. Mhm. Das Menschen, die den Zeitgeist irgendwie aufnehmen und umsetzen, sind für dich Spirit Maker. Kannst du dazu noch einen Gedanke sagen? Was sind Spirit Maker?
Das sind die, die den ermächtigen Zeitgeist, also der sozusagen in die Welt kommen wird, den manifestieren. In Form von was auch immer, Büchern, Bewegungen, Filmen, also alles, was dann am Ende mit uns in Resonanz geht. Das sind für mich die Spirit Maker. Und vielleicht auch nochmal zum Abschluss, Dr. Andreas Loos hat ja auch mal die These aufgebracht, dass Jesus ein Spirit Maker war, weil er ja letztendlich der Positionsmacht auch die gesamte Legitimationsgrundlage entzogen hat zu seiner Zeit.
Ja, also auch ein Stück weit ist der Spirit Maker auch immer ein paar Schritte voraus.
Aber zu dem, eigentlich was, in Richtung Liebe.
Genau, ganz genau. Ja. Ja, also das ist ein wunderbarer Schluss. Jesus war vielleicht der wundervollste Spirit Maker, weil er ganz stark auf die Liebe hingewiesen hat und in diesem Bestreben auch manchen Schritt gegangen ist, der ihn am Schluss das Leben gekostet hat. Ich sage immer, sei ein Schritt voraus und du bist ein Vorbild, sei drei Schritte voraus und du wirst zum Märtyrer. Und Jesus war in vielem ein Schritt voraus. Hat auch immer wieder gegen seine Kultur und Mainstream gesprochen und in manchen war er drei Schritte voraus und das hat ihn am Schluss das Leben gekostet.
Ja, er hat die Positionsmacht ins Wanken gebracht, das hat sie nicht gern. Positionsmacht eskaliert einfach auch sehr gerne und das sehen wir im Moment leider auch weltweit, wie das funktioniert.
Ja, also herzlichen Dank für deine Zeit. Christine, das war ganz, ganz spannend. Ich hoffe, das hat nochmal zum Verständnis beigetragen, gerade auch in evangelikalen Kreisen, die das vielleicht anhören, was Zeitgeist ist und was es eben nicht ist und dass es eine große Chance ist und nicht eine große Gefahr. Also vielen Dank für deine Arbeit und weiterhin viel Erfolg bei all den Seminaren und Gedanken, die du dir machst.
Dankeschön. Vielen Dank für das schöne Gespräch.